In der heutigen Folge geht es um die bekannte Möbelmarke XXX Lutz, beziehungsweise was dahinter steht. Wir beschäftigen uns mit der Customer Journey beim Möbelkauf, dem Entscheidungsprozess und wie ein neunköpfiges CX-Team eine der größten Gruppen im Möbelhandel in ganz Europa unterstützt. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du bei dieser spannenden Praxisfolge wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Freshworks, der führenden Plattform für intelligentes Kundenengagement und außergewöhnlichen Customer Service. Die neue Customer Service Suite schafft eine einheitliche Arbeitsumgebung, die sämtliche Kommunikationskanäle integriert. Dank KI-gestützter Funktionen wird automatisiertes Ticketing und Self-Service auf ein neues Level gehoben. Im Fokus stehen dabei immer die Benutzerfreundlichkeit und optimale Zusammenarbeit, auch über einzelne Unternehmensbereiche hinweg. Die Freshworks-Plattform basiert deshalb auf einem ganzheitlichen Daten- und Workflow-Management und das DSGVO-konform. Sie ist bereits bei zehntausenden Unternehmen weltweit im Einsatz und da Freshworks mit den Anforderungen deines Unternehmens wachsen kann, ist es die optimale langfristige Lösung für KMUs genauso wie für Großkonzerne. Mehr Informationen zu Freshworks und seinen Lösungsangeboten findest du auf www.freshworks.com. Es gibt viele Marken, die wir zwar aus der Werbung kennen, bei denen wir uns aber oft nicht so richtig vorstellen können, was da eigentlich dahinter steckt. XXX Lutz ist für mich persönlich so eine Marke. Ich war schon Kunde, da hatten die nur zwei XX im Lutz und das Einrichtungshaus war quer über die Theresienwiese, also für mich sehr nah. Offensichtlich ist das XX-Lutz-Imperium über die Jahre deutlich gewachsen, was sich dann gerechtfertigterweise auch im dritten X ausdrückt. Als ich dann mit Christina Böchheimer über LinkedIn in Kontakt kam, war wegen ihres klugen Kommentars und wegen meiner persönlichen Neugier diese Folge eigentlich unausweichlich. Christina ist Area Lead VP Customer Experience bei der XXX-Lutz-Gruppe. Einem der größten Möbelhändler Europas und sie beschäftigt sich seit Jahren mit den Customer Journeys und den Kundentouchpoints der Gruppe, international und über alle Marken hinweg. Ich finde, es ist wieder eine wunderbare Praxisfolge aus dem Maschinenraum des CX-Managements geworden. Ich bin schon gespannt auf dein Feedback zur Folge. Hallo Christina, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Liebe Christina, XXX Lutz ist ja nicht zuletzt aufgrund seiner ziemlich intensiven Werbung ganz vielen Hörern ein Begriff als Möbelhaus. Die XXXL-Gruppe als Unternehmen wahrscheinlich eher nicht. Dahinter verbirgt sich aber eigentlich eine sehr große Wachstumsgeschichte. Wie hat sich denn die Gruppe entwickelt?
Also es hat ganz klein angefangen. 1945, also durchaus eine große Tradition in einem kleinen oberösterreichischen Ort, Haag am Hausruck, und hat tatsächlich auch mit der Produktion von Möbeln angefangen. Handbemalte Bauernmöbel, sehr österreichisch und ist dann aber auch relativ schnell in den Handel übergegangen, weil natürlich Konsum immer stärker geworden ist. In den 70ern hat dann die starke Expansionspolitik begonnen und jetzt sind wir heute bei 370 Filialen sind wir, glaube ich, derzeit mit aktuellem Stand und 24 Online-Shops in 14 europäischen Ländern. Also wirklich eine ganz schön große Dimension. 27.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten bei uns. Und das Schöne ist, wir sind immer noch Inhaber geführt und das ist eine der großen Stärken.
Im süddeutschen Raum ist XXX Lutz relativ bekannt, weil es hier relativ viele Möbelhäuser gibt. Aber ihr habt ja noch mehr Marken. Welche Marken zählen denn bei euch noch dazu, die man in der Dachregion kennen könnte?
Also in der Dachregion ist neben dem XXX Lutz Mömax ein Begriff, ist eher so der Trendsetter auch im Discount-Bereich. Dann Poco in Deutschland, natürlich ein großer Möbeldiscounter. In Schweiz haben wir Pfister in unserer Gruppe, eine super traditionsbehaftete Marke mit sehr guten Imagewerten. Und dann gibt es in Österreich natürlich auch noch den Möbelix, den kennt man vielleicht nicht so gut, das ist unser kleinster Discounter, der aber sehr gut positioniert ist und auch in Österreich sehr, ja, sehr gut besucht wird.
Du hast es schon angedeutet, ihr habt auch viele Online-Geschäfte. Mhm. Also welche Rolle spielt denn generell E-Commerce im Vergleich zum Filialgeschäft bei euren, vor allem bei den größten Marken?
Also online ist tatsächlich mittlerweile ein integrierter Teil unserer Customer Journey. Also es ist einfach gar nicht mehr wegzudenken. Wobei man schon sagen muss, ganz stark, und dieses Denken ist, glaube ich, eins, dass egal wen du bei uns fragst, auch vorherrscht, dass die Häuser einfach der Grundbaustein von unserem Erfolg sind und wir das gar nicht so stark als, ja, als Entweder-Oder sehen, sondern die Häuser sind ein enormer Wettbewerbsvorteil, wenn wir eben so auch diese Zielrichtung Omnichannel und nahtlose Verbindung der Kanäle in Zukunft schaffen.
Du bist jetzt Head of Customer Experience bei XXXL Digital. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht ein X vergesse, weil früher hieß das XX Lucia. Seid ihr jetzt in erster Linie für die digitalen Aktivitäten verantwortlich oder generell für alles?
Wir sind für die Gesamtaktivitäten CX-seitig im Konzern verantwortlich, das heißt digital und stationär, auch für alle Länder. Organisatorisch hat sich das aus dem Digitalbereich entwickelt und es hat durchaus Vorteile, es aus dem Digitalbereich heraus zu treiben. Im Alltag agieren wir ganz stark als Brückenbilder zwischen den Kanälen und sind dann eben in strategischen Fragestellungen oder unternehmerischen Entscheidungen sehr oft aus der Kundenperspektive daneben die, die auch diese Kundenperspektive einbringen und Projekte eben auf diese kanalunabhängige Sichtweise bringen.
Und wie groß ist euer Team?
Sehr schlagkräftig, kompakt. Wir sind 9 Personen in unserem Team und breit aufgestellt, was Research, CX-Methodik, Change Management, Consulting angeht, aber ein kleines, kompaktes Team.
Es sind ja auch viele Marken und viele Mitarbeiter insgesamt.
Ja.
Gibt es auch Teams in den Landesorganisationen?
CX-Teams gibt es keine in den Landesorganisationen, aber also vielleicht auch weil viele Marken, viele Personen. Wir haben natürlich unglaublich viele starke und leidenschaftliche Kollegen, die in den verschiedenen Fachbereichen auch mit uns zusammenarbeiten und da einfach diesen Gedanken auch mitleben, vorleben. Gerade im Personalbereich haben wir da sehr gute und starke Kooperationen, genauso im Vertrieb, in der Logistik, im Kundenservice.
Ich freue mich ja immer riesig, wenn ich neue Märkte kennenlernen darf. Deshalb würde ich dich zunächst mal total eigennützig bitten, uns mehr zu deinem Markt zu verraten, vielleicht mit einem Fokus auf die Dachregion. Wie groß ist der Möbelmarkt in etwa? Oder kann man gar nicht von dem Möbelmarkt reden?
Also der Möbelmarkt, du sprichst das schon ganz gut an, Peter, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir jetzt aktuelle Zahlen, glaube ich, sagen, in Deutschland ist der Möbelmarkt 51 Milliarden Euro schwer mit einem Online-Anteil von 14%. Das klingt schon nach was. Wir betrachten das natürlich deutlich differenzierter, weil wenn man sich anschaut, wir haben Küchen, wir haben Möbel, wir haben Accessoires in unserem Bereich und da muss man einfach deutlich kleinteiliger draufschauen, weil die Wettbewerber sich sehr unterschiedlich auch verhalten. Es gibt unterschiedlichen Wettbewerb, das Online-Verhalten ist anders, die Omnichannel-Anforderungen der Kunden. Also da muss man auf jeden Fall kleiner diese Submärkte sich auch anschauen, um relevant agieren zu können.
Und auf wie viele Submärkte schaut ihr jetzt mit eurem neunköpfigen Team auch noch?
Naja, das machen wir nicht alleine, da sind ja sehr viele andere auch noch beteiligt, aber es ist so, die Großen sind sicher Küche, Möbel und Accessoires, das sind so die 3 großen Hauptbereiche, die man sagen kann und dann gibt es natürlich nochmal darunter auch Aufteilungen, aber das ist so der Fokus.
Du hattest es schon gesagt, dass das Möbelhaus an sich immer noch im Zentrum steht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Online-Vertrieb, auch der direkte Vertrieb ohne Nutzung des Möbelhauses in bestimmten Submärkten eine größere Rolle spielt.
Das ist natürlich so, dass in bestimmten Submärkten, also wenn man jetzt an Accessoires denkt, natürlich der Online-Vertrieb eine deutlich stärkere Rolle spielt als bei Planungsküchen. Das ist so und man kann es auch nicht mehr wegdenken. Es gibt einen immer größeren Möbelbereich, der auch online kaufbar wird. Wenn ich überlege, die letzten 10 Jahre, da hat sich massiv viel getan. Vor 10 Jahren haben wir mit dem ersten Online-Shop gestartet und da gab es schon noch viele Stimmen, nicht also überall in der ganzen Branche, wo man schon auf der Überzeugung war, naja, das Online ist nicht unbedingt klar, dass Kunden tatsächlich online kaufen. Heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken. Corona hat viele Kunden zum Testen eingeladen ausprobieren lassen, wie es ist und auch merken lassen, dass man durchaus online gut Möbel kaufen kann. Das heißt, ja, also ist nicht mehr wegzudenken und ist natürlich auch in einer starken Supportrolle für unseren stationären Vertrieb, ergänzt die Customer Journey in vielen Ecken und Enden.
Wenn wir jetzt die Kanäle uns angeschaut haben, ist ja der Kern das Kaufentscheidungsverhalten der Käufer. Und da gibt es so ein totales Stereotyp, was ich immer gerne anführe. Die Frau sucht aus, der Mann kauft brav, weil er eh keinen Geschmack hat und eigentlich auch lieber Fußball schauen würde. Wie viel ist denn an diesem Stereotyp dran?
Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber dieses Stereotyp ist durchaus, glaube ich, jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und es gibt Wettbewerber, nischigere, die sehr gut damit auch zurande kommen. Wenn man sich Westwing zum Beispiel anschaut, die, glaube ich, haben einen sehr großen Fokus auf dieses Kaufverhalten. Wir müssen da viel breiter denken. Und bei uns sind Aspekte wie zum Beispiel, dass Möbelentscheidungen oft keine Individualentscheidungen sind, sondern eben aus einer Gruppenperspektive getroffen werden, dementsprechend auch vielleicht eine gewisse Zeit benötigen und nicht Ad-hoc-Entscheidungen sind, natürlich viel, viel wichtiger, und dementsprechend müssen wir da auch in unseren Prozessen, die wir planen, auch die Zeit den Kunden geben, damit wir da die Entscheidungsfindung der Kunden auch ermöglichen überhaupt.
Ich nehme auch an, einen Dekoartikel, den nehme ich halt einfach mit. Eine Küche brauche ich einen Planer.
Genau.
Die große Frage ist jetzt aber auch, ob Entscheidungsprozesse von jungen Käufern sich wesentlich unterscheiden von den Entscheidungsprozessen von Familien oder älteren Kunden. Oder liegt es eher an der Kategorie?
Das Alte ist tatsächlich nicht der große Treiber. Natürlich in Richtung Kanalwahl, Vorlieben für Online-Verhalten und so weiter sehen wir wie alle Branchen gewisse Themen. Bei uns ist es doch sehr stark auf die Kategorie einfach auch gemünzt.
Im Customer Experience Management ist es ja ganz offensichtlich, dass man ein gutes Verständnis der Kundenanforderungen hat. Und ihr habt das offensichtlich ja schon. Aber was tut ihr im Team dafür, um genau dieses Verständnis für die Kundenanforderungen zu bekommen? Was habt ihr dafür, was nutzt ihr für Instrumente? Was ist da das Zentrale, was ihr nutzt?
Also wenn man es so grob überfliegt, dann haben wir drei Bereiche. Wir haben einerseits einen großen qualitativen Research-Bereich, also von regelmäßigen UX-Testings, die wir gerade auch im digitalen Setting durchführen, über Customer Journey-Interviews, über ja auch ein großes Design-Thinking-Angebot. Dann gibt es einen quantitativen Part, also wir machen durchaus auch viele quantitative Research-Themen, einfach auch um Zielgruppenaspekte stärker für uns nutzen zu können und damit mit Digital-Marketing-Kollegen auch sehr stark im Zusammenspiel einen Nutzen draus zu ziehen. Und dann haben wir natürlich die Kundenstimmen, also unsere NPS-Messung, die wir installiert haben und die eben auch so Herzstück ist und eigentlich wirklich tiefen Einblick darüber gibt, wie das Kauferlebnis für den Kunden tagtäglich bei uns auch funktioniert.
Wenn du sagst, dass die so tief aufgesetzt ist, was macht ihr denn da? Wie ist die in etwa aufgesetzt? Welche Touchpoints messt ihr? Welche lasst ihr bewusst weg?
Also wir messen transaktional an den wichtigsten Punkten, haben da auch verschiedene Phasen, die wir einfach abdecken wollen. Wir haben den Kaufabschluss natürlich dabei. Wir haben dann die Interaktion mit dem Kundenservice ganz stark auch im Fokus, weil das gerade im Möbelbereich mit besonderer Emotion verbunden ist. Und dann haben wir auch den Erhalt der Ware. Dazwischen gibt es verschiedenste kleinere Punkte, die wir online gerade auch abdecken oder auch optional ab und zu abfragen. Aber das sind so die wichtigsten Themen. Messen CSAT und NPS, weil wir beide Kennzahlen gerade aus einer Change-Perspektive sehr, sehr gut nutzen können und sehr wichtig finden mit offener Nachfrage. Und ja, haben da sehr hohe Antwortraten. Also wir haben ja doch viele Marken und Länder, wie du erwähnt hast. Ein großer Vorteil ist auch, dass wir da natürlich auch eine sehr große interne Datenbasis haben, die ein Benchmarking ermöglicht und sehr viele Lernkurven innerhalb des Konzerns möglich macht.
Und das verfolgt ihr auch sehr systematisch.
Ja.
Was ist denn dein persönlich liebstes Instrument, um Kunden zu verstehen?
Puh. Das ist tatsächlich die Qual der Wahl. Das ist sehr schwierig. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, dann ist es immer ein Instrument, das es halt abseits von Prozentsätzen und irgendwelchen Tabellen auch Einblick in die Emotionen dahinter gibt, weil es einfach so schön diese Wirkung auch aufzeigt, die man bei einem Kunden mit dem eigenen Handeln hinterlässt. Also ja, dann sind es vielleicht tatsächlich die Kundenstimmen, was so mein Herzblut dann auch ausmacht, weil das wirklich ungeschönt und ungefiltert zum Handeln aufruft.
Nutzt ihr die Kundenstimmen auch zur Steuerung von Unternehmensentscheidungen oder reduziert ihr das auf die NPS-Werte?
Das ist ja verzahnt damit. Also die Kundenstimmen sind ja de facto die offene Nachfrage.
Ach, ja, Entschuldigung, falsch verstanden, ja.
Genau, also wir nutzen die Feedbacks sehr klar, um eben auch bei den Zahlen auch eine Handlung hervorzurufen, weil die Zahl alleine, da kann man sich ganz gut vielleicht auch mal verstecken oder sagen, ach, da sind wir doch jetzt eh schon gut. Und dementsprechend ist das was, was immer mit dabei sein muss.
Wie stark wird das vom Management aufgegriffen und für die Entscheidungen dann mit integriert?
Die NPS-Messung ist was, was sich wirklich etabliert hat als eine der Top, kann man sagen, 5 Unternehmenskennzahlen, die steuerungsrelevant sind. Also wie jeder Händler sind wir natürlich stark umsatzgetrieben, aber es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren etabliert, dass daneben der NPS auch ganz klar entscheidungstechnisch mit herangezogen wird. Natürlich muss man dann immer abwägen, da gibt es Luft nach oben in manchen Bereichen.
Nutzt ihr eigentlich auch spezielle Formate, mithilfe derer ihr das Management ein bisschen näher an die Kunden bringt? Es gibt ja, du hast das ja vielleicht auch bereits gehört bei der A1, die da sehr aktiv ist und von der ich weiß, dass ihr einen sehr guten Kontakt dazu habt. Es gibt Aktionstage, es gibt Gemba Walks, es gibt einfach zuschauen lassen, wenn UX-Studien gemacht werden. Was wird denn bei euch vom Management im Headquarter oder in der Zentrale da noch genutzt und wie schaut's aus, wenn du dann in die Fläche gehst, in die Möbelhäuser?
Also wir experimentieren auch sehr viel, weil wir eben ein sehr unterschiedliches Setup haben und nicht immer jedes Schema auf jedes Setting auch anpassen können. Eins meiner Formate, die mir gerade sehr am Herzen liegen, ist das Customer Care. Thema, das auch von den Kundenservice-Mitarbeitern mitentwickelt worden ist, ist der Customer-Care-Dialog, wo wir tatsächlich erlebbar machen für viele Kolleginnen und Kollegen, die eben in verschiedenen Fachabteilungen im Zentralbereich vorgelagert arbeiten, was es eigentlich heißt, sich mit den Problemen der Kunden tagtäglich auseinandersetzen zu müssen, was vielleicht eine Wirkung entfaltet im eigenen Tun, wenn ich vielleicht gewisse Informationen nicht an den Kundenservice proaktiv spiele und wie hart es dann auch ist, Kunden dann weiterzuhelfen, wenn sozusagen intern Themen gar nicht mitgedacht wurden oder erledigt wurden. Und das hat gerade gestartet. Sehr viele Teilnehmer, die sich angemeldet haben, die dabei sein wollen, die das ausprobieren wollen und versuchen dann eben auch neben diesem einmaligen Zuhören auch eine Nachhaltigkeit zu erzeugen, indem wir Follow-ups machen, wo reflektiert wird, wo eben der Austausch darüber stattfindet, was man vielleicht im eigenen Tun verändern könnte, um dann auch im Customer Care Team eine Verbesserung zu bewirken. Und das sind so kleine Themen, die unglaubliche Wirkung einfach entfalten und die Empathie der Menschen auch schürt, auch für die eigenen Kolleginnen und Kollegen.
Man arbeitet sich da ja normalerweise immer heran an die Customer Journey. Und in eurem Fall ist es ja vor allem auch die Kombination von Möbelhaus und Online-Shop. Wie sieht denn, du hast schon gesagt, so einfach ist die Customer Journey gar nicht. Aber wenn wir jetzt mal einfach nur das Beispiel Küchenkauf oder Möbelkauf nehmen, also jetzt nicht Accessoires, wie sieht denn da so eine typische Customer Journey aus? Ganz Stereotyp und ich weiß, man muss es viel genauer differenzieren.
Genau. Stark vereinfacht, also wirklich jetzt ohne großes Zielgruppendenken gesprochen, könnte man es so in 4 Phasen vielleicht einteilen. Also einerseits natürlich die Suche, mit der gestartet wird und da kann man dann auch schon wieder unterteilen, ist es jetzt ein Bedürfnis, das im Mittelpunkt steht oder ist es schon ein klarer Produktwunsch? Also das erfordert schon ganz unterschiedliche Zugänge und dann geht es natürlich ins Planen und Bewerten der verschiedenen Angebote, was im Möbelbereich einfach eine unglaubliche Bandbreite bietet. Also wenn man eben sagt, wir haben vorher schon die Küche erwähnt, eine Planungsküche, das ist tatsächlich, wenn die auf die eigenen Maße zugeschnitten ist, durchaus eine auch Herausforderung für den Kunden, der sowas vielleicht noch nie in seinem Leben gemacht hat. Dann kann man sagen, kommt die Kaufentscheidung, dort sind wir vielleicht vergleichbarer auch mit vielen anderen Branchen, weil es da doch viele Dinge gibt, die jeder bedenken muss, von Finanzierungsmodellen über natürlich Optionen, die man anbietet, Zahlungsmethoden. Und dann kommt eine Phase, die jetzt so stereotyp oder zusammengefasst natürlich riesig wirkt. Das ist die Erfüllung des Kaufangebots. Und da muss man sagen, da fällt bei uns natürlich von bis hinein, weil es kann entweder eine Lieferung und Abholung sein, es kann aber genauso eine Montage mit dabei sein, eine Reklamation, eine Retoure, die im Möbelbereich auch wirklich oftmals schmerzhaft auf Kundenseite ist. Das heißt, dementsprechend auch wirklich vermieden werden sollte, wo wir sehr viel Herzblut auch reinstecken, dass der Kunde wirklich weiß, was er kauft und passgenau sein gewünschtes Möbelstück hat. Also ganz stark vereinfacht sind es 4 Phasen, die jetzt sehr knackig klingen.
So wie du das sagst, nehme ich jetzt schon mal mit, dass ihr für euch das natürlich sehr viel differenzierter gemacht habt. Magst du sagen, wie viele Journeys ihr so in etwa im Blick differenziert im Blick habt und versucht zu steuern?
Schwer so zu sagen, weil ich bin kein Freund davon, immer mit der Journey zu starten, wenn sie dann nicht auch als Arbeitsinstrument genutzt wird. Das heißt, man muss natürlich, weil Journey-Arbeit ist natürlich auch eine Herausforderung in einem Konzern. Es bedeutet, dass man übergreifend zusammenarbeitet und dementsprechend sind wir dabei, mehr und mehr Journeys auch aufzubereiten, aber dann eben auch zu schauen, dass diese Journeys auch wirklich als Instrument im Alltag genutzt werden, dass sie verändert werden, dass sie als Basis für Messungen und für Soll-Journeys, wo man auch hin möchte, dass sozusagen eine Zielerreichung damit verbunden ist. Also vielleicht in diesem Jahr haben wir gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen 3 große Themenblöcke aufbereitet, an denen wir gerade arbeiten und wo wir eben schauen, wie man die auch in der Praxis dann entsprechend umsetzen kann und damit arbeiten kann.
Du sagst es ja, wenn man Journeys machen ja eigentlich nur Sinn, wenn ich damit arbeite. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Digitalteam oder die UX-Verantwortlichen ganz anders auf eine Journey draufschauen, weil die sagen, mich interessiert nur der Teil da vorne und das da hinten, das ist jetzt gar nicht mein Ding. Und das Kundenerlebnis ist für die Menschen im Möbelhaus eine völlig andere Geschichte. Wie bewährt hat sich denn so Customer Journey Mapping für euch genau in dieser Diskussion zwischen diesen 3 Gruppen?
Ja, die Diskrepanz ist tatsächlich super spannend. Also das ist einer der Punkte, wo Journeys für uns ganz, ganz wichtig sind, weil wir sie dann als Kommunikationsinstrument nutzen. Also eine Journey hat eine unglaubliche Wirkung, weil man so unterschiedliche Player am Tisch hat und die in eine Richtung auch mal vereinheitlichen will, weil man denen ein gemeinsames Bild geben möchte. Und das ist so ganz stark der Fokus, wo wir sie auch mal nutzen. Und da reden wir nur nicht davon, dass unbedingt damit gearbeitet wird, aber das ist mal, wir alignen, wir zeigen Konflikte auf, wir können Entscheidungssituationen aufbereiten, in denen eben widersprüchliche Perspektiven da sind und wo man sich vielleicht dann leichter einigt, weil der Kunde ja im Fokus steht und nicht vielleicht die eigene Abteilung und dementsprechend das dann zu Kämpfen führt, die man so nicht möchte.
Eine Customer Journey Map ist natürlich nicht perfekt. Nutzt ihr auch andere Modelle oder gibt es sogar Frameworks, wo du sagst, die nutze ich fast noch lieber, weil die fast noch besser funktionieren bei uns?
Ja, es kommt immer auf die Situation drauf an. Also ich würde es jetzt nicht im Vergleich zu einer Customer Journey setzen. Das, was wir auch stark einsetzen, ist Design Thinking als Framework. Wir haben viele Themen, die einfach sich auch durch eine hohe Komplexität auszeichnen und da hat sich Design Thinking für uns sehr bewährt, weil wir einfach diesen Schritt auch zurückgehen können und nochmal auch hinterfragen können, ob das überhaupt eine Problemstellung aus Kundensicht ist, wenn sozusagen viele neue Themen reinkommen, AI-Themen reinkommen, dass man dann nochmal sehr stark alle Teilnehmer auch darauf bringt, dass man das wieder, lösen wir eigentlich ein Problem des Kunden? Das ist dann die Grundfrage und da kommt man dann oft auf ganz andere Möglichkeiten drauf.
Also ihr habt jetzt die Methoden und die Modelle und ihr habt auch definitiv das Know-how, merke ich schon. Jetzt habt ihr nur eine Multimarkenorganisation, die dazu noch international und ihr sitzt in der Zentrale. Wie gelingt es euch oder welche Möglichkeiten habt ihr, in so eine sehr heterogene Gesamtorganisation wahrscheinlich, weil ja sich das auch zum Teil über Akquisitionen vergrößert hat, welche Möglichkeiten habt ihr, auf die Einfluss zu nehmen?
Also uns kommt unsere Kultur sehr entgegen. Die Kultur der Gruppe, die ist natürlich auch unterschiedlich in Teilbereichen, aber das, was sich über alle Bereiche hinweg auszeichnet, ist eine sehr große Offenheit, Dinge auszuprobieren. Das ist was, was von Inhaberseite seit jeher geschürt wurde und was dazu führt, dass man einfach sich auch mal vielleicht ein bisschen mit Dingen spielen darf und wenn man eben dann auch sich gut vernetzt hat, wenn man mitgearbeitet hat, einfach durchaus auch die Bereitschaft da ist, dass man Dinge ausprobiert und das ist auch der wesentlichste Aspekt, wie wir durchdringen, indem wir einfach Vertrauen aufbauen und auf sehr dialogorientierte Konzepte setzen. Also es ist selten so, dass unserer Ansicht nach die 100% Kundenzentrierungsperspektive die richtige ist, sondern man muss die Grauzone finden, die eben für den Konzern auch die passende ist. Und deswegen können wir mit so dialogorientierten Konzepten sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch einbinden und einfach eine gemeinsame Sichtweise schaffen. Also wir haben zum Beispiel mit dem stationären Vertrieb einer Marke in diesem Jahr ein Trainingskonzept gestartet, das nennt sich Kundinnen und Kunden im Fokus, wo wir mit den Verkaufsmitarbeitern der Fläche auch in den Dialog treten und das in einer ganz klaren Form, wo sie auch einfach ihre Perspektive, ihre Hürden im Alltag, die einfach bestehen, wenn man den Kunden ins Zentrum rücken will und wenn man da tatsächlich auch damit konfrontiert ist, dass halt nicht alles vielleicht so digitalisiert und einfach ist, wie wir uns das am Schreibtisch vorstellen, wie man damit umgeht und da einfach sehr viel Wissen auch an uns zurückgeben, das wir nutzen. Und das sind so Formate, die uns extrem wichtig sind.
Abschließend würde mich jetzt noch deine persönliche Einschätzung interessieren. Wie wird denn die Customer Journey im Möbelhandel in 10 Jahren ausschauen?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also ich glaube, dass einfach so Themen wie AI und Tech auch dazu führen werden, dass es für den Kunden immer einfacher werden wird. Also der Kunde bekommt mehr und mehr Möglichkeiten an die Hand, dass er sehr einfach das passende Produkt in Sekundenschnelle für sich findet und nicht mehr vielleicht 100 Unternehmensseiten durchforsten muss und sich überall Angebote holen muss. Und ich glaube, diese nahtlose Verbindung zwischen den Unternehmen auch wird eine der größten Herausforderungen, denen wir begegnen müssen, wo wir sagen, wie können wir als Unternehmen noch relevant sein, weil der Kunde aus meiner Sicht sehr viel übergreifender, so wie man heutzutage auch Reisen bucht. Man bucht Reisen nicht mehr unbedingt bei dem einen Hotel. Ja, vielleicht, wenn man sehr verbunden und sehr loyal ist. Wir werden eine zunehmend größere Menge an Kunden auch vor uns haben, die einfach dann über Tools ihre Produkte sucht, wo wir wenig als Unternehmen auch aktiv beeinflussen können. Und ich glaube, da müssen wir hinarbeiten und das wird sehr spannend werden, wie man dann diese Journeys auch aufsetzt, wenn sie nicht mehr so unternehmensgesteuert sein können.
Ganz herzlichen Dank, liebe Christina.
Gerne.
Das war Christine Böchheimer, Area Lead und VP Customer Experience bei der XXXL-Gruppe. Wenn dir die Folge so gut gefallen hat wie mir, dann teile sie doch einfach mal mit Freunden oder Kollegen. Den Link kannst du einfach weiterleiten. Und jetzt möchte ich noch auf ein CX-Event hinweisen, das mir besonders am Herzen liegt. Am 21.11. veranstalte ich zusammen mit Harald Henn und Rainer Kolm vom IZEM den CX-Praxistag. Der CX-Praxistag informiert mit einem wirklich starken Programm online und für dich kostenfrei zu den aktuellsten Praxiserfahrungen im Bereich Customer Journey Management und Voice of the Customer Systeme. Mit dabei sind auch viele Gäste aus CX Talks, die über ihre Praxiserfahrungen berichten. Die Anmeldung ist ab jetzt möglich. Ausführliche Informationen und alle Anmeldelinks zu dieser Veranstaltung findest du wie immer auf meiner Eventseite www.cx-talks.com/events und in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei CX Talks lohnt es sich immer wieder, auch in den älteren Folgen nochmal nachzuhören. In Praxisfolgen sogar ganz besonders. Schließlich entwickelt man sich auch selbst weiter und die Einordnungen des Gehörten ändern sich. Also probier's doch mal aus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, neugierig und 100% kundenorientiert. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.